X Plus.
Willkommen zu X Plus, das Senderformat mit Tiefgang, Kampagnen und Talks. Heute mit mir, der Janina Labhardt. Tropennacht, typische, stickige Luft, einmal 34, dann wieder 37 oder nur 31 Grad im Schatten. Was die Hitze mit uns macht, ist in diesen heissen Tagen für alle fühlbar. Und wer denkt hier nicht an unsere Zukunft? Backofen, heisse Hitze im Sommer, Klimawandel, Dürre, der Meeresspiegel, der steigt und alles weitere wie eine Klimafluchtkrise. Aber statt jetzt zu den Eisbären und zum Äquator zu schauen, bleiben wir heute ganz lokal zu Basel. Was passiert eigentlich so mit der Aufklärung über den Klimawandel? Wie funktioniert die Sensibilität für den Naturschutz? Ich habe mit zwei Angestellten von der IWB geredet, die Industriellen Werke Basel. Das ist eigentlich unsere Strom-, Wasser- und Heizenergieversorgung in Basel-Stadt. Aber noch mehr. Die IWB engagiert sich auch für Biodiversität und Klimawandel. Was und wie genau, berichten in dieser Sendung der Vincent Gartner und der Dietmar Küttner von der IWB.
Radio X.
Herr Gartner, Sie sind vom Umweltmanagement von der IWB und ökologische Zusammenhänge, die Sie bei der IWB in Kontext setzen.
Genau, das ist richtig. Ich bin bei der IWB der Fachspezialist Umweltschutz, dort im Nachhaltigkeitsteam und kümmere mich hauptsächlich um das Umweltmanagement bei der IWB. Das hat vor allem eine betriebliche Sicht, also welche Umweltauswirkungen entstehen durch die Tätigkeiten der IWB und wie kann man dort negative Auswirkungen minimieren und positive Auswirkungen maximieren.
Das tönt so sehr abstrakt. Hatten Sie mir doch gerade ein Beispiel. Was bedeutet das?
Genau. Klassisches Beispiel, unter dem sich wahrscheinlich jeder was vorstellen kann, wären zum Beispiel Energie- oder Ressourcenverbräuche. Natürlich müssen wir für unsere Tätigkeiten Ressourcen einsetzen, aber auch Energie. Und dort gilt es in dem klassischen Umweltmanagement zu überprüfen, nutze ich diese Ressourcen wirklich schon effizient genug? Wenn nein, habe ich dort einen Spielraum, Ressourcen vielleicht noch effizienter zu nutzen. Heißt also, gewisse Ressourcen einzusparen, ob das jetzt Treibstoffe sind, ob das Chemikalien sind, die wir für den Unterhalt unserer Anlagen brauchen oder ähnliches.
Herr Küttner, Sie arbeiten bei der IWB in der Nachhaltigkeitsabteilung. Nachhaltigkeit, da denkt man in Basel-Stadt vor allem an Klimaziel 2037. Das kommt schon bald. Also in 11 Jahren sollte Basel klimaneutral sein. Was machen Sie konkret bei der IWB?
Also ich bin dafür zuständig, dass IWB erstmal diese Ziele auch erreicht, die sich Basel-Stadt gesetzt hat. Also tatsächlich Richtung Null Emissionen zu kommen, dort entsprechende Ziele zu formulieren und im Unternehmen zu berichten und auch zu überprüfen, ob wir auch gut unterwegs sind. Und dann hat die Nachhaltigkeit ja ein viel breiteres Spektrum. Da geht es nicht nur um die Umwelt, um ökologische Dimensionen, sondern es geht auch um soziale Dimensionen und es geht auch um unternehmerische Dimensionen. Und das gehört alles ein bisschen zu meinem Themenfeld mit dazu.
Haben Sie denn auch bei der IWB die Aufgabe, aufzuklären und zu bilden, also gerade für die breite Bevölkerung? Oder kann man sagen, nein, sensibilisiert ist die breite Bevölkerung schon genug, es gibt genug Aufklärung in den Medien, in der Politik, von NGOs und von der Forschung?
Also erstmal, genau, ist meine und Vincent Gartners Aufgabe, wirklich im Unternehmen auch aufzuklären, weil es ist erstmal wichtig, dass die Mitarbeitenden gut Bescheid wissen über Nachhaltigkeit und Umwelt, dass sie wissen, was ökologisch sinnvoll ist, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Und dann geht es aber auch darüber hinaus, weil IWB klärt eigentlich seit mehreren Jahrzehnten schon auf. Also als Energieversorger haben wir doch einen relativ großen Einfluss auf die Umwelt und das Klima. Und wir haben einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch oder wie die Baslerinnen und Basler Energie nutzen. Und deswegen gibt es schon seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Energieberatung, wo wir die Bevölkerung auch aufklären, wie sie effizienter zum Beispiel Strom nutzt, aber auch wie sie effizienter das Trinkwasser nutzt oder Wasser nutzt. Und es gibt eben tatsächlich immer wieder Kampagnen oder auch Initiativen, um dort mehr zu sensibilisieren. Einerseits für die Umwelt, andererseits für Energieverbrauch, aber eben auch für Biodiversität.
Fangen wir mal an, sowohl über Klimawandel als auch über Biodiversität zu reden. Erstmal der Klimawandel. Ich persönlich finde den Begriff Klimakrise fast besser nach dem wahnsinnig heissen Anfang von dem Sommer 2026. Was bedeutet eigentlich Klimawandel? Können wir erstmal den Begriff klären, Herr Küter?
Klimawandel bedeutet eigentlich, dass die globale Temperatur ansteigt. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen im Frühsommer eigentlich sehr, sehr stark gemerkt, oder? Dass es plötzlich deutlich über 30, über 35 Grad Richtung 40 Grad ist. Und jetzt spüren wir tatsächlich eine Entwicklung, die seit vielen Jahrzehnten stattfindet. Also schon in den 1970er Jahren hat man gewusst, dass wir das internationale oder das Klima aufheizen, durch die Verbrennung von fossilen Energien. Und jetzt, 50 Jahre später, spüren wir das direkt. Bisher hat das eher noch, also zumindest nach internationaler Forschung, die Erde ein Stück weit kompensiert, also dass man das nicht so stark gespürt hat. Und jetzt merkt man, aha, jetzt wirkt das plötzlich. Und tatsächlich wird der Begriff der Krise nicht oft verwendet, weil wenn man den Begriff von einer Krise verwendet, dann hat man ja das Gefühl, man muss jetzt sofort handeln. Also eine Krise ist was Aktuelles, wo man direkt handeln muss. Und letztendlich sollten sich tatsächlich Unternehmen und auch Menschen wie angesprochen fühlen. Das tut IWB selbst. Also wir haben schon länger klare Ziele, auch um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das sollten natürlich auch viele anderen Unternehmen tun. Es ist schwierig, von einer Krise zu sprechen, aber klar ist, die globale Temperatur ist jetzt angestiegen. Die ist in der Schweiz über 2 Grad wärmer als vor 150 Jahren. Das sieht man jetzt, die Auswirkungen. Das bedeutet, dass die Gletscher abschmelzen. Das bedeutet, dass es eben manchmal schon Richtung 40 oder über 40 Grad ist. Und dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen müssen, um dagegen zu arbeiten.
Da bin ich mit Ihnen völlig einverstanden, dass eine Klimakrise, das tönt nach Krise geschüttelt, man muss sofort etwas machen, es ist eine Call to Action. Und ein Klimawandel, das tönt nach Verwandlung. Welche Konsequenzen erhoffen Sie sich, wenn die breite Bevölkerung eben darüber aufgeklärt und bildet wird?
Herr Küter. Also im Prinzip ist ja die Aufgabe von IWB, eine Energieversorgung zu gewährleisten, auch die Trinkwasserversorgung im Kanton Basel-Stadt. Und in der Funktion haben wir die Aufgabe, das möglichst klimafreundlich zu machen. Also klimafreundlich ist vielleicht ein bisschen verwirrender Begriff. Also so zu gestalten, dass wir möglichst wenig CO2 emittieren und möglichst wenig zur Klimaerwärmung beitragen. Und in dem Sinne ist es wichtig, dass wir die Bevölkerung auch darüber sensibilisieren, was das bedeutet, also dass es Sinn macht, weg von der fossilen Energie zu kommen, hin zu erneuerbaren Energien, dass es Sinn macht, eine Photovoltaikanlage aufs Hausdach zu machen und viele andere Maßnahmen.
Ist denn überhaupt der Klimawandel noch zu bremsen?
Also es gibt ja viele internationale Forscher, die sich damit beschäftigen. Und es geht, glaube ich, vor allen Dingen darum, dass wir als Unternehmer und dass wir als Menschen darauf hinarbeiten, dass die Erderwärmung nicht so stark stattfindet, dass es unser Leben und das Leben der Natur, also der Flora und Fauna, sehr stark einschränkt. Und zu stoppen, wie soll ich sagen, das müssen andere sagen, meine persönliche Meinung ist, das läuft jetzt, man sieht jetzt, das läuft seit mehreren Jahrzehnten und man sieht jetzt den Effekt und das wird jetzt erstmal sich auch weiterentwickeln und wir als Unternehmen und Menschen haben jetzt die Möglichkeit, also wie soll ich sagen, das zu verlangsamen.
Herr Gartner, haben Sie ergänzig?
Genau, also vielleicht ergänzend dazu kann man sagen, und das hatten wir vorhin auch kurz besprochen, es gibt ja einen klaren Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und aber auch einer ansteigenden Temperatur. Und deshalb ist es ganz klar, dass wenn wir uns möglichst stark bemühen, diese fossilen CO2-Emissionen zu stoppen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, verschiedene Szenarien, die es in der internationalen Forschung gibt, zu beeinflussen. Natürlich können wir die Erderwärmung nicht rückgängig machen, aber wir können im Vergleich zu einem potenziellen Weiter-so-Szenario natürlich mit Maßnahmen Einfluss auf die Zukunft und auch auf die Entwicklung der Klimakrise oder des Klimawandels nehmen.
Es gibt so unterschiedliche Horrorszenarien, die in den Medien, aber auch von der Forschung kommen. Also in Sachen Klimawandel, die Luftqualität oder das Gewässer, Umweltkatastrophen wie Hochwasser, Hitze und Waldbrand oder auch bis zu Dürre und Nahrungsmittelknappheit. Dann der Anstieg vom Meeresspiegel und es gibt grosse Fluchtwellen wegen Klima. Das sind alles so Horrorszenarien. Wie stehen Sie persönlich dazu?
Also wir sind ja als Vertreter vom Unternehmen IWB hier. Und das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, sozusagen diese Horrorszenarien zu kommentieren. Es ist, was man sagen kann, ist natürlich, jeder von uns spürt jetzt, dass die Luft wärmer wird. Jede Schweizerin, jeder Schweizer weiß, dass die Gletscher abschmelzen und spürt tatsächlich die konkreten Auswirkungen. Und das bedeutet auch, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann merkt man, dann liest man, dass die Wetterextreme zunehmen. Das heißt, es wird mehr Starkniederschläge, es wird vielleicht auch mehr Überschwemmungen geben. Und wenn man tiefer eintaucht, dann sieht man, okay, das ist alles miteinander verbunden. Ne? Also das wird Einfluss haben auf die Weltbevölkerung und das wird sicherlich auch einen Einfluss haben auf die Bevölkerung in der Schweiz. Aber was das jetzt genau heißt, das ist noch relativ schwierig zu sagen und das müssen dann wirklich die Wissenschaftler aushalten.
Was nützt denn die Sensibilisierung von der Basler Bevölkerung? Also wenn nicht global an einem Strang gezogen wird, was nützt denn eine IWB-Kampagne oder ein Aufruf weltweit? Kann man denn im Kleinen überhaupt so viel bewirken, wenn wir jetzt nur von Basel-Stadt reden, Herr Gartner?
Genau, das ist eine sehr berechtigte Frage, vielleicht auf den Klimawandel bezogen. Es ist natürlich so, dass der Klimawandel an keiner Landes- oder Kantonsgrenze Stopp macht. Das ist ein globales Problem, aber auch dieses globale Problem setzt sich ja aus dem Handeln von ganz vielen kleinen oder Einzelparteien zusammen. Das heißt, auch hier macht es Sinn oder ist es wichtig, dass man sensibilisiert, dass man Gegenmaßnahmen trifft. Natürlich sind wir als Baslerinnen und Basler, tragen nur einen sehr kleinen Teil zur globalen Erderwärmung bei. Wenn man sich das aber mal pro Kopf anschaut, dann haben die Bürgerinnen und Bürger in der westlichen Welt doch noch einen überdurchschnittlich hohen Anteil oder sind sehr emissions- und ressourcenintensiv. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir uns hier verbessern. Außerdem braucht es wie eine kritische Masse oder Vorbilder, also Personen, die vorausgehen, die Maßnahmen ergreifen. Und das hat dann auch eine wichtige Signalwirkung für weitere Menschen, Unternehmen, Länder.
Wir leben hier in Basel, aber auch schweizweit sehr ressourcenintensiv, haben Sie gesagt. Wir sind so in einer Komfortzone. Wie können wir denn uns aus dieser Komfortzone rausrissen?
Wir haben uns jetzt bisher auf den Klimawandel bezogen. Ich möchte aber noch ganz gerne sagen, dass es natürlich, sagen wir mal, abgesehen vom Klimawandel auch sehr viele Maßnahmen gibt, die man über Sensibilisierung erreichen kann oder auch über weitere Tätigkeiten, die wirklich einen direkten Einfluss auf eine gewisse Region haben. Wir haben vorhin kurz über Klimaanpassungsmaßnahmen gesprochen. Die letzten Wochen waren wirklich unglaublich heiß und haben uns vor Augen geführt, wie wir unter Hitze leiden, wenn es wenig Möglichkeiten gibt, sich davon zu entziehen. Das heißt, es gibt natürlich auch Maßnahmen und Sensibilisierung, die dabei helfen können, wirklich nur lokal zu wirken. Das sind Klimaanpassungsmaßnahmen wie die Begrünung, die Beschattung. Das sind aber auch niederschwellige Angebote, die langfristig Emissionen reduzieren, wie zum Beispiel der Ausbau von E-Mobilität, die Förderung von PV-Anlagen oder auch das Bereitstellen von erneuerbare Energie, die ich als Konsument beziehen kann.
Herr Küter, möchten Sie gerne ergänzen?
Ja, also letztendlich geht es ja auch darum, dass, wenn Wissen vorhanden ist, können wir bewusstere Entscheidungen treffen. Also Sensibilisierung heißt eigentlich Wissen teilen auch und Wissen verbreiten. Und wer tatsächlich mehr über die Auswirkungen weiß jetzt von der Klimaerwärmung, der trifft vielleicht auch andere Entscheidungen. Und deswegen ist Sensibilisierung eigentlich wichtig. Und jetzt könnte man wirklich sagen, okay, das machen ja Wissenschaftler schon, das machen die Medien schon und es gibt so eine gewisse Abnutzungserscheinung, das kann man vielleicht beobachten, dass die Menschen auch das Gefühl haben, ich möchte darüber nichts mehr hören, es macht mir Angst auch, also die Zukunft macht mir Angst. Und das ist auch sehr nachvollziehbar eigentlich auf menschlicher Ebene. Aber es geht auch darum, wenn ich bewusst weiß, wenn ich, wie ich konsumiere, also wenn ich mehr Wissen über Produkte, mehr Wissen über die Entwicklung habe, die durch die Klimaerwärmung vorangetrieben ist, dann kann ich bessere Entscheidungen vielleicht treffen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, eben um auf IWB zurückzukommen, kann ich bessere Entscheidungen treffen für mein zukünftiges Heizsystem oder für eine Photovoltaikanlage oder mein Fahrzeug. Aber ich kann eben auch bessere Entscheidungen im täglichen Konsum treffen oder im Reiseverhalten.
Das geht doch meistens auf einen Verzicht raus. Also ich verzichte auf eine Flugreise, ich verzichte auf eine Kreuzfahrtschiffreise oder so. Meistens muss man dann Abstrich machen. Und das habe ich vorher gemeint mit der Komfortzone. Also dass man dann einfach bei uns unseren Standard dann runterschraubt und dann andere sieht mit dem SUV neu gekauft und mit Vollgas durch eine 50er-Zone.
Ja, ich meine, das ist noch schwierig für ein Unternehmen wie IWB jetzt Konsumverhalten zu kommentieren. Es ist, glaube ich, so, dass jeder für sich entscheiden muss, was ist eine gute Entscheidung für mich, meine Kinder, meine Enkel. Und ich glaube, dass es wie eine Umdeutung braucht für das, was wir als Lebensqualität empfinden. Bisher sind wir sehr stark darauf konzentriert, dass Lebensqualität gleich viel Konsum ist. Und wenn, für viele junge Menschen ist es aber nicht mehr so, also mit denen ich spreche, die sehen Lebensqualität eher darin, zusammen Zeit zu verbringen, gemeinsam eine Nahreise zu machen, gemeinsam im Freien zu sein. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass junge Menschen sich intensiver auch damit beschäftigen. Aber ich glaube, dass, ja, also die Aufgabe von einem Unternehmen, IWB, ist tatsächlich, aufzuklären, zu sensibilisieren, was heißt Klimaschutz, was heißt Förderung von Biodiversität. Und dann muss jede Schweizerin, jeder Schweizer selber entscheiden, wie er damit umgeht.
Reden wir mal über den Zeitpunkt von der Sensibilisierung. Sie haben es schon angesprochen, jetzt in dem heissen, eigentlich noch Anfang von dem Sommer 2026, denken viele an Klimawandel oder an die bevorstehende Hitzewelle, die noch kommen. Aber ist denn grundsätzlich jetzt der richtige Zeitpunkt in der aktuellen Weltlage, wo die Kriege toben, weiter über Krisenzustände zu reden? Also ist Klima denn nicht fast noch zweitrangig, wenn wir in den Nahen Osten schauen oder in Iran oder in die USA oder nach Venezuela?
Also wir können nur über die Region Basel reden. So, das muss man mal sagen. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass gehandelt werden muss, wenn internationale Krisen stattfinden. Das ist klar. Aber eine Priorisierung von verschiedenen Themen macht auch Sinn. Aber dass jetzt Klimawandel in den Hintergrund tritt, das macht jetzt gefühlt gerade im Sommer wie keinen Sinn. Also wir spüren das direkt, wir spüren das körperlich. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das uns sehr lange begleiten wird. Und deswegen braucht es dafür auch Aufmerksamkeit.
Ich finde tatsächlich, gerade jetzt in den heutigen Zeiten, die Sie vorhin angesprochen haben, ist das Sprechen und auch das Sensibilisieren über den Klimawandel umso wichtiger. Natürlich haben wir in den letzten Tagen und Wochen extreme Hitze erlebt. Und das hat den Fokus auf das Thema gelenkt. Über die letzten Jahre habe ich aber tatsächlich auch eher einen Backlash erlebt, was das Thema angeht, über die internationale Weltpolitik, diverse Krisen, die die Welt ereilt haben. Das heißt aber nicht, dass man das depriorisieren sollte, weil der Klimawandel hat sich weder erledigt noch abgeschwächt und der wird uns auch künftig weiterhin beeinflussen und deshalb ist es wichtig, da weiterhin zu sensibilisieren.
Reden wir noch mal über die IWB und über Kampagnen in der Sensibilisierung oder in der Aufklärung. Die grossen Umweltsünder sind der Flugverkehr, Kreuzfahrtschiff, Güter- und Individualverkehr auf der Strasse, Düngemittel und Pestizide in der Landwirtschaft. Wie kann man denn die Bevölkerung von Basel dazu bringen, eben auf zum Beispiel Flüge und Autos zu verzichten? Was macht dort die IWB?
Also das ist definitiv nicht unsere Aufgabe. Also wir können uns dazu äußern zum Energiethema. Und was IWB machen kann, ist tatsächlich bei den bezogenen Produkten und Waren. Also wir beschaffen sehr viele Produkte für den Ausbau unserer Netze, also Stahlrohre für die Trinkwasserversorgung, für das Fernwärmenetz. Wir beschaffen sehr viel Stromkabel, sehr viel Metalle. Wir können darauf achten, dass diese Produkte möglichst nachhaltig produziert werden. Und das tun wir. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Produkte aus unserer Lieferkette deutlich nachhaltiger zu beschaffen. Wir reden intensiv mit unseren Lieferanten. Wir haben klare Kriterien für die Beschaffung unserer Produkte und Dienstleistungen, damit die nachhaltiger und ökologischer werden. Das kann IWB tun. Und da haben wir auch einen großen Hebel, das muss man sagen. Und da haben auch andere Unternehmen einen großen Hebel. Also auch Fluggesellschaften haben einen großen Hebel, tatsächlich ihre ökologische Wirkung zu reduzieren. Aber das muss jedes Unternehmen tatsächlich für sich auch entscheiden und dann auf den Weg bringen.
Was ist so Ihre Wahrnehmung denn eben nach einer Kampagne? Ist Bekämpfung vom Klimawandel langsam angekommen? Ist Dringlichkeit erkannt worden?
Das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema definitiv angekommen ist. Trotzdem wird das oftmals nicht als ganz so akut wahrgenommen, weil es in den Köpfen vieler Menschen natürlich immer noch keine sofortige existenzielle Relevanz hat. Das heißt, im Vergleich zu einer Corona-Krise zum Beispiel, die wir erlebt hatten, ist das Thema wie schwerer zu fassen. Und deshalb glaube ich, ja, das Thema ist auf dem Schirm, die Menschen kriegen das mit und man merkt das ja auch wirklich schon. Trotzdem führt das nicht dazu, dass wir auch wirklich in der vielleicht notwendigen Konsequenz dann unser Handeln anpassen, weil es eben noch weit weg ist, weil es sehr, sehr schleichend und langsam passiert.
Also ich meine, was wir erleben ist tatsächlich, wenn wir Aktionstage machen mit Freiwilligen, zum Beispiel in Langenerlen und da invasive Pflanzen entfernen, wenn wir Führungen machen an biodiversen Naturflächen, die wir aufgewertet haben, wenn wir mit Schulklassen Weiher bauen und die Schülerinnen und Schüler dann ein Jahr später dahin kommen und sehen, dass diese Weiher belebt sind und da Amphibien leben und dann merken wir, dass die Sensibilisierung funktioniert. Also dass die teilnehmenden Menschen wieder einen Bezug zur Natur kriegen und auch einen Bezug zur Veränderung in der Natur, positiv wie negativ. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir mehr machen wollen. Also wir wollen mehr Aktionstage machen. Wir wollen die Menschen insofern sensibilisieren, dass sie es direkt spüren können, was passiert, was sie auch für einen Einfluss haben, dass sie auch Umweltschutz mit betreiben können. Das machen natürlich Umweltschutzorganisationen auch sehr, sehr stark. Deswegen arbeiten wir auch mit Umweltschutzorganisationen zusammen. Und da merkt man einen direkten Effekt, glaube ich. Also wenn die einzelnen Teilnehmenden tatsächlich vor Ort sehen, aha, ich kann was bewirken, ich kann beitragen zu einer ökologischeren Natur, zu mehr Biodiversität, dann wirkt das direkt.
Invasive Pflanzen ausgraben oder eine Weihe bauen und nach einem halben Jahr schauen, was dort sich tummelt und so. Also hat das gerade bei der jungen Generation einen grossen Effekt?
Also wir machen ja ein gemeinsames Projekt mit ProNatura Basel Land unter unseren Hochspannungsleitungen, dass wir dort Flächen aufwerten und mit Schulklassen 50 Weiher bis 2030 bauen. Und das heißt, da sind einige hunderte Schülerinnen und Schüler mit beschäftigt. Das ist auch wirklich richtige Arbeit. Also da werden Steinmauern gebaut, da wird gegraben, da wird ausgehoben. Und da sieht man das Engagement und da sieht man auch tatsächlich einen Lerneffekt dort vor Ort. Und wir machen die Aktionstage auch mit einerseits mit Mitarbeitenden, aber eben auch mit Freiwilligen, die Interesse haben, zum Beispiel invasive Pflanzen in Langenerlen zu entfernen. Und auch da, diese Teilnehmenden, die nehmen was mit nach Hause.
Ja, also es definitiv kann ich bestätigen, ist genauso wie Dietmar Küther sagt. Ich glaube, was da auch passiert, ist wirklich so ein Wechsel von einer passiven Rolle in eine aktive Rolle. Also ich erlebe auf einmal, dass ich mit kleinen Handlungen, sei das jetzt das Jäten von Neophyten oder aber auch das Bauen von einem Weiher, wirklich einen Impact habe oder was verändern kann. Das heißt, vor allem, wenn Menschen dann nach einer gewissen Zeit vielleicht ihr Projekt wieder betrachten, dann haben sie ein Erlebnis von Wirksamkeit und das ist natürlich sehr, sehr bekräftigend und dann ja, das fühlt sich sehr, sehr aktiv an und hilft einem dann, ja.
Und ich glaube, es geht darum, tatsächlich wieder diese Wirkungsfähigkeit zu erleben. Also das Gefühl zu haben, ich kann die Zukunft ein Stück weit mitgestalten. Und ich glaube, das ist eine große Macht für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die an solchen Aktivitäten bei Umweltschutzorganisationen oder irgendwelchen Aktionstagen in der Stadt auch teilnimmt, um zu spüren, ich kann nur vielleicht nur einen kleinen Beitrag leisten, für die Region global noch kleiner, aber ich kann was tun und das hat einen positiven Effekt.
Eine ganz kurze Nachfrage, Herr Gartner, Sie haben mehrfach Neophyten erwähnt. Was sind Neophyten?
Genau. Also kurz gesagt, Neophyten sind gebietsfremde Arten. Jetzt gibt es Neophyten und es gibt invasive Neophyten. Neophyten an sich müssen erstmal nicht unbedingt ein Problem darstellen. Invasive Neophyten beschreiben eben gebietsfremde Arten, die sich bei uns in der Schweiz zum Beispiel unkontrolliert ausbreiten. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass sie keine Fressfeinde haben oder aber, dass sie besonders gute Bedingungen bei uns vorfinden und wie einen Wettbewerbsvorteil vor den heimischen Tier- oder Pflanzenarten haben. Jetzt reden wir hier über Neophyten, also über die Pflanzen. Und da haben wir immer mehr Probleme. Das, zum einen entsteht das durch den Handel, durch den weltweiten Handel. Das heißt, es gibt viel mehr Austausch zwischen den Kontinenten. Zum anderen verändert sich das Klima auch sehr schnell. Davon hatten wir es vorhin, was natürlich die Voraussetzung für solche Pflanzen auch schneller ändert und damit auch die Anpassungsfähigkeit für heimische Pflanzen beeinflusst.
Haben Sie ein paar Beispiele für Neophyten?
Genau, ein Neophyt, mit dem ich mich persönlich sehr viel beschäftigen darf, ist das einjährige Berufskraut. Das finden wir vor allem auf Wiesenflächen, aber auch auf Brachflächen. Und mittlerweile sehe ich es auch immer häufiger an Waldrändern, am Saum, neben Forstwegen zum Beispiel. Es ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Nordamerika kommt und sich mittlerweile in Europa recht ausbreitet. Wir haben dort vor allem in den langen Erlen auf unseren Flächen ein großes Problem, weil das die Qualität des Heus, also der Wiesenflächen, mindert und aber auch, weil es viele heimische Pflanzenarten verdrängt. Das heißt, das wächst wie in Teppichen oder Flecken, kann man fast sagen. Und wir haben Flächen, da haben wir so starken Befall, dass man wirklich auf großen Flächen kaum andere Pflanzenarten sehen kann. Und das ist zum einen natürlich sehr schade für die Biodiversität, sprich es gibt weniger Bestäubungsangebot für Insekten, Wildbienen und Bienen, aber natürlich dann auch für die Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt weitere Beispiele, wie zum Beispiel den Knöterich, Japan-Knöterich, der auch ein großes Problem macht, der vor allem sehr, sehr schwer wieder loszuwerden ist, weil er Rhizome bildet und dann über den Boden sehr schnell wieder austreiben kann. Dort ist vor allem die Bekämpfung sehr, sehr kostspielig.
Da muss immer der Mensch eingreifen. Wenn sich Neophyten ausbreiten, dann gibt es ja wie kein Zurück mehr, wenn man das einfach so lässt. Ist das richtig?
Das ist theoretisch richtig. Der Mensch greift zumindest in Form von einem Management an. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Neophyten über gewisse Beweidungen zurückzuhalten. Aber an sich würde, wenn sich ein Neophyt einmal auf einer Fläche etabliert hat, würde dieser sich ausbreiten, sofern man da nicht eingreift. Und deshalb setzen wir tatsächlich auch in den langen Erlen recht viel Zeit und Geld ein, um dort die Flächen, so gut es geht, von Neophyten freizuhalten. Uns gelingt das nicht komplett, aber es hilft definitiv im Vergleich zu einem Stand, in dem man nichts dagegen tun würde, und hilft, die Qualität der Flächen und die Biodiversität zumindest auf einem gewissen Level hochzuhalten.
Why mankind wanna destroy what God gave us? You know what I mean?
X Plus. Wir sind in der Zwischenzeit automatisch übergeschwappt in unseren zweiten Fokus, Biodiversität. Können wir zuerst mal den Begriff definieren und Anliegen von der IWB, wieso es überhaupt Biodiversität braucht? Herr Gartner.
Okay. Genau, also Biodiversität beschreibt ganz grundlegend die Vielfalt des Lebens, und auch dort gibt es verschiedene Stufen. Es gibt einmal die Biodiversität oder die Vielfalt innerhalb einer Art, das ist im Prinzip die genetische Vielfalt. Dann gibt es die Vielfalt verschiedener Arten und dann noch auf der höchsten Ebene die Vielfalt der verschiedenen Ökosysteme, also der verschiedenen Lebensräume, die existieren. So, und grundsätzlich kann man sagen, diese Biodiversität, die vorhanden ist, die sich eingespielt hat, bringt auch unglaubliche Leistungen für uns. Also seien das Bestäubungsleistungen, die unsere Landwirtschaft, ohne die unsere Landwirtschaft nicht möglich wäre, beziehungsweise ohne die sie um ein viel, vielfaches teurer wäre, wenn man sich vorstellt, dass diese Bestäubungsleistung durch Mensch oder Maschine erbracht werden müsste. Zum anderen hilft sie uns aber auch zum Beispiel beim Puffern von CO2-Emissionen. Intakte Wälder speichern CO2, Meere und Gewässer speichern CO2. Das heißt, Biodiversität ist sehr, sehr wichtig für ein funktionierendes Leben und auch für unsere funktionierende Gesellschaft.
Wie können wir die Biodiversität nachhaltig erhalten und fördern? Also Sie haben ein paar Massnahmen angesprochen, eben mit aktivem Ausgraben oder einem natürlichen Feind entgegenhalten. Aber trägt das auch wirklich dazu bei, dass Biodiversität erhalten bleibt?
Zum ersten Mal, ja, das hilft natürlich, das ist eine Maßnahme, damit gewisse wertvolle Flächen nicht verloren gehen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es ist auch wichtig, wenn man Biodiversität schützen und erhalten möchte, heißt es auch wirklich, die bestehenden Flächen, an denen noch Biodiversität oder intakte Ökosysteme bestehen, die auf jeden Fall zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. Das wäre mal der erste Schritt. Und dann muss man der Natur auch wieder Raum geben, sich ausbreiten zu können. Das wäre dann der nächste Schritt. Das heißt, ich versuche vielleicht Flächen zu entsiegeln. Ich versuche der Natur Raum zurückzugeben. Wir machen das unter anderem unter unseren Stromtrassen, wo wir versuchen, Landschaftsformen wiederherzustellen, in der sich Tierarten vernetzen können über die Juraketten, in der eine größere Artenvielfalt herrscht, weil wir eben aus einem sehr einheitlichen Lebensraum einen sehr diversen Lebensraum machen, mit einer Waldsaumung, mit offenen Wiesenflächen, aber auch Feuchtbiotopen wie Weihern.
Was man vielleicht noch sagen kann zum Thema Biodiversität ist, dass die oft ein bisschen chaotisch ist. Also das, sagen wir mal, ein Problem für die Natur ist, dass der Mensch gerne Dinge geordnet haben will. Also möglichst in geordneten Flächen und Ecken und so weiter. Und die Natur ist also aus unserer Perspektive ein bisschen chaotisch. Also das sieht oft ungeordnet aus, das lagert sich übereinander. Und das heißt auch so ein bisschen Biodiversität. Das heißt, diese Räume, die wir zum Beispiel unter diesen Hochspannungsleitungen entwickeln, also das sind Parklandschaften zum Teil, die nicht so in geordneten Beeten funktionieren, sondern wo sehr unterschiedliche Arten und Pflanzen sich überlagern und dann sehr unterschiedliche Ökosysteme und Lebensräume schaffen. Und ich glaube, zum Thema Aufklärung, das ist schon noch eine wichtige Information. Also die Natur ist wenig eckig und wenig geordnet. Und das ist so ein bisschen ein Mismatch mit unserem menschlichen Denken. Wir haben es gerne soll ich sagen, rechteckig und kantig. Und ich glaube, das ist auch zum Thema Lernprozess oder das dürfen wir als Menschen noch ein bisschen lernen, dass es ruhig ein bisschen ungeordnet sein kann, dass die Blumen und Pflanzen und die Dornenhecken durcheinander wachsen dürfen und dass nicht alles immer sauber gemäht sein muss.
Ein wildes Durcheinander gibt es in der Natur. Das heisst aber auch nicht nur die Vielfalt, die ein bisschen chaotisch ist, sondern auch mal je nach Jahreszeit. Es gibt mal ein Pilzjahr und dann das nächste Jahr ist überhaupt nicht mit Pilz. Ist das denn auch so chaotisch und passt eigentlich nicht in unser menschliches Denken?
Ja, definitiv. Die Biodiversität, wie Dietmar Küther erklärt hat, ist sicherlich nicht immer ganz intuitiv erschließbar. Der Mensch neigt eben dazu, gerne Ordnung in Systeme zu bringen. Das muss nicht immer dort sinnvoll sein. Und vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, der nicht ganz intuitiv ist und wo es viel Bildung und Sensibilisierung aus meiner Sicht noch braucht, ist, wenn wir über die Neophyten sprechen, von denen ich vorhin erzählt hatte, zum Beispiel das einjährige Berufskraut, aber auch viele andere, die muten erstmal ganz schön an. Ne, das ist grün, das ist eine Pflanze und oftmals gibt es noch wenig Bewusstsein darüber, dass gewisse Pflanzen eben, obwohl sie sehr schön anmuten, also schön blühen, eben keinen Mehrwert für das Ökosystem bringen. Das heißt, gerade das einjährige Berufskraut wurde als Zierpflanze eingeführt und ich habe bei meinen Einsätzen auch oft erlebt, dass viele gesagt haben, oh, so schön, schade, dass wir das alles ausreißen. Und ich glaube, da braucht es einfach auch noch viel, viel Verständnis, weil oftmals ist das nicht ganz intuitiv. Man freut sich auch oft über Grün, aber es muss nicht immer gut sein.
Reden wir bei der industriellen Werke Basel, bei dieser Arbeit über die Industrie. Haben Sie weitere IndustriePartnerInnen? Sie haben erwähnt, mit Pro Natura Basel Land arbeiten Sie zusammen. Sie lassen sich auch beraten von anderen NGOs. Haben Sie auch industrielle PartnerInnen?
Also wir haben natürlich industrielle Partner für unsere Infrastruktur und Anlagen. Also wir bauen ja recht komplexe, große Energieproduktionsanlagen, die man überall in der Stadt sieht, also Kehrichtverwertungsanlage, Holzkraftwerke. Dafür brauchen wir Industriepartner, die uns möglichst nachhaltige Technologie liefern. Wir haben wenig Industrie, also Industriepartner im eigentlichen Sinne für Umweltschutz oder Biodiversität haben wir nicht. Wir arbeiten mit Verbänden, mit Vereinen, mit NGOs zusammen, um das Thema weiterzuentwickeln. Wir haben 7 Jahre eine Partnerschaft mit WWF Schweiz auch gehabt. Da ging es sehr stark um das Thema Dekarbonisierung, Einsparung von CO2. Da ging es sehr stark auch um unsere Wasserkraftwerke, also dort für die Fische in den verschiedenen Flüssen, wo wir wir Kraftwerke betreiben, die Bedingungen zu verbessern. Wir arbeiten auch mit BirdLife zusammen. Wir haben eine kleine, wir nennen das Projektförderung, wo wir einige Projekte von kleineren Umweltschutzorganisationen in den Gemeinden auch unterstützen. Da geht es auch eben um kleine Ökosysteme, um Feuchtgebiete, um Teiche, um Korridore zu schaffen für die verschiedenen Arten. Das sind so unsere Hauptaktivitäten.
Dienen Sie bei der IWB die Kampagne zu Klimawandel und Biodiversität allein fahren oder haben Sie Nachbarstädte, wo Sie so quasi als gelungenes Vorbild betrachten?
Also genau, ich denke, der Kanton hat solchen Austausch tatsächlich. Wir haben einen intensiven Austausch mit den Energieverantwortlichen oder mit den Nachhaltigkeitsverantwortlichen in den Energieunternehmen oder den Umweltverantwortlichen. Es gibt Netzwerke, es gibt bilaterale Gespräche, es gibt Projekte, die man versucht, gemeinsam zu entwickeln. Unsere Perspektive ist jetzt weniger das Stadtgebiet oder Stadtentwicklung, sondern im Prinzip unser Beitrag zu einer höheren Lebensqualität als Energieversorger in der Stadt. Und das ist ein relevanter Beitrag, aber so das Thema der Stadtentwicklung, das liegt klar beim Kanton.
Wir sind da eher auf der Ebene der Energieversorgungsunternehmen, wie Dietmar Küter eben schon gesagt hat. Und da ist es definitiv ein großer Mehrwert, sich auszutauschen. Dietmar Küter hat das gesagt, es gibt Netzwerke und auch vor allem im Umweltbereich profitieren Energieversorgungsunternehmen sehr davon, zusammenzuarbeiten, sich regelmäßig zu treffen, weil oftmals liegen die gleichen Probleme und Herausforderungen vor einem und da hilft es sehr, wenn nicht jeder das Rad nochmal selber neu erfindet, sondern man sich austauscht. Da profitieren wir davon und sicherlich an manchen Stellen können auch andere von uns von diesem Austausch profitieren.
Und welche Städte sind das?
Das ist natürlich Zürich und Bern und Genf, das sind die großen Städte, beziehungsweise die Versorger dieser Städte, mit denen wir uns austauschen. Aber das sind auch andere Städte, St. Gallen, Winterthur, mit denen wir uns treffen, auf Kongressen oder auf Netzwerkanlässen von verschiedenen Umweltschutzorganisationen oder von verschiedenen Vereinen und Verbänden, wo wir auch versuchen, eben so wie Vincent Gartner gesagt hat, das Wissen zu teilen. Und tatsächlich auch gemeinsam zu lernen. Also auch dieses gemeinsame Lernen und das Teilen von Wissen innerhalb der Branche ist auch wichtig, um nicht, wie Vincent gesagt hat, eben nicht alles neu zu erfinden.
Ein Wissensaustausch, ein Wissenstransfer, ja. Genau. Wenn es jetzt weniger Klimawandel gibt und mehr Biodiversität, provokativ gesagt, wären Sie arbeitslos, dann gäbe es sie nicht mehr bei der IWB. Das stimmt so natürlich nicht. Aber was wäre nachhaltig eine Veränderung? Was schwebt Ihnen vor? Was wäre einfach noch besser, wenn es mit Klimawandel und Biodiversität besser vorangehen würde?
Also wir haben schon viel über Lebensqualität gesprochen eigentlich. Und wenn man tatsächlich jetzt im heißen Sommer auf die Straße geht, wenn es 40 Grad ist und der Asphalt sich aufgeheizt hat, dann ist das Gegenteil von Lebensqualität. Wenn dann noch klimatisierte Großfahrzeuge vorbeifahren, dann merkt man, da gibt es einen Gegenpol, oder? Und dieser Gegenpol ist eigentlich eine grünere Stadt, das ist eine Stadt, die vielleicht nicht so viele versiegelte Flächen hat. Das ist eine Stadt, wo man sich gut draußen aufhalten kann. Also deswegen zum Beispiel haben wir eine kleine Fläche bei einem Kraftwerk hinterm Bahnhof SBB, wollen wir als Stadtpark oder kleinen Stadtwald entwickeln, wo man so Ruhezonen, so Begegnungszonen auch hat. Wir werden da einen kleinen Brunnen bauen, auch ein kleines Gewässer, wo sich Kinder oder Familien auch treffen können. Und es geht eigentlich darum, also dass Leben draußen stattfinden kann, dass man sich begegnen kann, dass die Stadt auch grüner wird. Das ist am Laufen in Basel-Stadt auch, also Stichwort Schwarmstadtprinzip oder tatsächlich auch Initiativen, um mehr Bäume zu pflanzen. Da ist IWB auch sehr eng involviert. Wir bauen ja gerade sehr viel in der Stadt. Wir bauen die Fernwärme aus. Und da geht es darum, an diesen Baustellen möglichst auch mitzudenken, dort Bäume zu pflanzen, wenn das möglich ist. Und das sind so Entwicklungen, die sicherlich zu positiven Veränderungen auch in der Zukunft führen werden.
Sie haben das Parkprojekt angetönt, das ist beim Bahnhof Ausgang Gundeli. Wo sollte der Park bald mal blühen?
Also an der Solothurner Straße hinterm Bahnhof SBB, da sind jetzt noch die Bushaltestellen von so den internationalen Busunternehmen. Da ist jetzt lange eine Baustelle gewesen.
Und eine Brachfläche.
Genau, das ist eine. Und da werden über 100 Bäume gepflanzt, da wird eben ein Brunnen installiert, da werden Bänke aufgestellt. Das wird jetzt im Laufe dieses Jahres und im nächsten Jahr stattfinden und dann ist geplant, diesen Park auch 2027 zu eröffnen.
Bis 2037 sollte Basel-Stadt klimaneutral sein. Das ist ein recht hohes Klimaziel, was sehr schwer zu erreichen ist. Was macht IWB, dass bis in 11 Jahren Basel-Stadt klimaneutral ist? Heben Sie an dem Ziel fest und arbeiten jeden Tag dran?
Ja, definitiv. Also der Kanton ist ja der Eigentümer von IWB. Das heißt, dieses Ziel oder diese Strategie des Kantons ist für IWB ein klarer Auftrag, den wir verfolgen und auch mit sehr viel Engagement verfolgen. Also wir haben einen neuen Geschäftsbereich gegründet, um die Wärmetransformation auf den Weg zu bringen. Wir nennen das Wärmetransformation, das heißt weg von fossiler Energie, weg vom Erdgas und vom Öl hin zu Fernwärme und zu erneuerbarer Energie, zum Beispiel Wärmepumpen und Photovoltaik. Und das ist ein Programm, das wir seit 4 Jahren verfolgen, das bis 2037 geht. Und das leistet einen sehr, sehr großen Beitrag zu diesem Netto-Null-Ziel. Weil die Emissionen, die dort berechnet worden sind, die 2037 auf Null sein sollen, da sind sehr viele Emissionen der Energieversorgung von den Bewohnerinnen und Bewohnern und eben auch der Industrie in Basel-Stadt mit dabei.
Der Bundesrat hat einen Aktionsplan verabschiedet mit einem eigentlich kleineren Budget als erwartet. Neue AKWs sind auch wieder in Diskussion. Was bedeutet das für die IWB? Hat das irgendeinen Zusammenhang zu Ihrer Arbeit?
Also für uns ist entscheidend, dass wir einen klaren Auftrag vom Kanton haben. Und das, was auf Bundesebene stattfindet, das können wir nicht kommentieren. Wichtig ist, dass wir unser Programm weiter verfolgen können und das Gefühl haben wir. Das machen wir, weil wir den Rückhalt auch vom Kanton haben. Und was auf Bundesebene entschieden wird, das müssen wir natürlich beobachten, ob das Konsequenzen hat. Aber bisher, also ich persönlich sehe das jetzt nicht in meiner Funktion.
Wie viel Mittel stehen der IWB zur Verfügung für den Umweltschutz? Was wird aufgewendet?
Also auf jeden Fall weniger, als man denkt vielleicht. Wir können jetzt natürlich jetzt nicht irgendwelche Zahlen liefern. Was Sie jetzt sehen, ist quasi die vollständige Abteilung Nachhaltigkeit und Umweltschutz oder das, was Sie hören. Das heißt, wir sind zwei Personen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt kümmern. Es gibt noch einen Kollegen, der das Thema der Beschaffung, also der Lieferkette betreut. Und dann gibt es in den Fachabteilungen bei IWB gibt es einzelne Verantwortliche, die ein Teilpensum, mehr oder weniger kleines Teilpensum aufwenden, um den betrieblichen Umweltschutz und das Umweltschutzthema voranzutreiben. Und dann haben wir gewisse Möglichkeiten, eben Aktivitäten zu lancieren, eben um Neophyten zu bekämpfen. Durch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Pro Natura Basel Land haben wir Möglichkeiten, auch Geldmittel bei Stiftungen zu beantragen für das Projekt unter den Hochspannungsleitungen. Und das gibt uns etwas mehr Freiraum und etwas mehr Gestaltungsmöglichkeit, als wir jetzt mit den Mitteln hätten, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, Vincent Gartner und Dietmar Küter.
Danke auch.
Und das war unser Gespräch mit zwei Vertretern von der IWB. Vielen Dank fürs Zuhören und bald bei den nächsten Tagen auch über 30 Grad einen kühlen Kopf. Für Radio X, Janina Labhardt. X Plus. Geschichten mit Tiefgang.